fangen wir wieder mit einem Gebet an.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Also in diesem Arbeitsjahr soll es um die Tugenden gehen. Was das überhaupt ist und wie man sie erwirbt, das ist das heutige Thema. Und dann in den nächsten Monaten kann man dann über einzelne konkrete Tugenden sich Gedanken machen. Man könnte eigentlich sehr einfach zusammenfassen, die Tugenden zu leben, heißt einfach das Gute zu leben. Ja? Wir wollen gut sein, da wird ja wohl niemand dagegen sein, oder? Wir wollen einfach gut sein. Aber woher weiß man überhaupt, was gut ist? Woher weiß man, was richtig ist und was falsch ist? Ja? Es gibt eine berühmte Rede von Heinrich Himmler, der vor SS-Leuten gesprochen hat, die im KZ-Aufseher waren und ihnen gesagt hat, also wenn ihr das alles miterlebt habt und da mitgemacht habt und trotzdem anständig geblieben seid, das sind so richtige SS-Männer. Das, was ihr gemacht habt, ist gut, ja, für den Endsieg oder für die Reinhaltung der deutschen Rasse oder was auch immer für die Nazis dafür Argumente entwickelt haben, ja, ist das für verschiedene Leute Verschiedenes, was gut ist, oder gibt es objektiv etwas Gutes? Ich habe mal einen Film gesehen, da geht es auch um das Dritte Reich und dann kommen die Amerikaner immer näher, auch irgendwelche SS-Leute, die ihnen Verbrechen verübt haben, und dann sieht man sie in dem Film, in diesem Spielfilm, sich also zu besprechen, also wie verwischen wir jetzt unsere Spuren, und ein Junge steht dann auf und sagt, wieso, wir haben doch nur gute Dinge gemacht. Alles, was sie gemacht haben, war doch anständig, war richtig, warum sollen wir das verwischen, stehen wir doch dazu. Und alle schauen ihn völlig verständnislos an. Ja. Das ist ganz interessant, man kann sich da, auch wenn das jetzt erfunden war, diese konkrete Szene, aber es wird vielleicht Ähnliches natürlich passiert sein, auch in Wirklichkeit, nicht nur im Zweiten Weltkrieg, sondern auch woanders. Es ist ganz interessant, dass der Mensch schon im Grunde weiß, was gut und was schlecht ist. Ja? Wir haben ein Gewissen, auch wenn man nicht religiös ist, man merkt eigentlich, das geht in die falsche Richtung. Ja? Also wir wollen das gute Leben. Ja? Das ist für Nichtchristen genauso relevant. Das ist nicht etwas, was wir Christen sozusagen, ja, die Christen haben so komische Ideen, die wollen gut sein und die anderen eben nicht. Die Nichtchristen versuchen ja auch gut zu sein. Ja. Sie bemühen sich auch um Tugenden. Ja. Die Lehre von den Tugenden, dazu später noch genaueres, ist ja schon in der Antike, auch im Heidentum, sehr, sehr exakt betrieben worden. Ja. Aber wieder, ich glaube, heute leben wir wieder in einer Zeit, wo manches vielleicht, ja, wo man schauen muss, was gut ist. Ja. Leben wir die Tugend der Toleranz, ja. Jeder Mensch, die Menschenrechte, das Recht auf Leben, das Recht auf Abtreibung, ja, das sind alles ganz wichtige Dinge, nämlich das lebensunwerte Leben, also behindertes Leben, das muss man, ist auch gut, wenn man das sozusagen jetzt beseitigt. Ist das jetzt wieder ein Tugend? Wir sind ja bald wieder dort, wo die Nazis waren. Es ist ganz interessant, dass es ganz offensichtlich nicht funktioniert, sich einfach nur mitschwemmen zu lassen, wenn man Tugenden leben will. Einfach nur das zu machen, was eh alle sagen. Plötzlich endet man wieder in der Sackgasse. Wir sind in unserer Gesellschaft, das ist meine feste Überzeugung, gerade wieder an einen Punkt angelangt, wo wir uns um das Böse bemühen, in vielen Dingen ganz ausdrücklich um das Böse bemühen, und es wird als gut dargestellt. Wir Christen sollten eigentlich die Fähigkeit haben, hier einen klaren Blick zu bewahren. Es gibt ein sehr spannendes Buch, das heißt, woran glaubt, wer nicht glaubt. Das ist ein Briefwechsel zwischen Kardinal Martini und Umberto Eco, der ja ein erklärter Atheist war, wo es um genau solche Fragen geht. Nicht? Also wonach bauen wir unser Leben auf? Der Kardinal konnte natürlich immer sehr gut ableiten und gesagt, ich glaube, weil ich das im Evangelium lesen kann, weil es die Kirche mich lehrt, mein Gewissen und so weiter. Umberto Eco hat viele Antworten schuldig geblieben in dem Buch. Ja. Der wollte auch gut sein. Ja. Also, das Gute zu erkennen, gelingt schon auch durch das, was man Naturrecht nennt. Naturrecht ist das, was sozusagen einfach aus der menschlichen Existenz sich ableiten lässt. Ja. Man kann nur durch den Einsatz seiner Vernunft, durch Nachdenken draufkommen, dass es nicht gut ist, wenn der Starke dem Schwachen alles wegnimmt und ihn erschlägt, nur weil er stärker ist. Man kann durch reine Vernunft draufkommen, dass es gut ist, dem Schwachen zu helfen. Dass es falsch ist, jemanden zu töten. Dass Großzügigkeit etwas Schönes ist, was mir selbst auch gut tut und so weiter. Das nennt man alles Naturrecht. Ja? Das sind Dinge, die man mit Hilfe der Vernunft erkennen kann. Für uns kommt da noch etwas Zusätzliches dazu, was dem niemals widerspricht natürlich, aber noch einen viel klareren und auch einen weiteren Blick ermöglicht, nämlich das, was man Offenbarung nennt, das, was Gott uns zeigt, was über das eigene noch hinausgeht, ja? Auch über das, was ich mit meiner Vernunft erkennen kann, noch hinausgeht. Ja? Nicht in eine andere Richtung, sondern eben noch Größeres. Dazu hilft mir auch mein Gewissen. Für den Christen ist das Gewissen eben nicht nur ein psychologisches Phänomen, das Über-Ich, wie es dann Sigmund Freud beispielsweise genannt hat, sondern die Stimme Gottes im eigenen Herzen, also auch etwas Transzendentes. Das war nur eine Vorbemerkung, weil irgendwie muss man sich mal überlegen, wir wollen gut sein, da wird jeder unterschreiben, aber was Gutes ist, wie man es erkennt und dass das gar nicht so klar ist und eine Gesellschaft auch in eine gewaltig andere Richtung gehen kann, wie man selbst persönlich natürlich auch, das sollte man sich einfach klar vor Augen halten. Ja, man sollte sich nicht da irgendwie denken, das ist eher als eine Gmach-Devise. Also wir Christen wollen die Tugenden leben. Das ist schon mal ein wichtiger Satz, weil das Christentum von vielen, auch von Christen selbst, der manches Mal missverstanden wird, als ein großer Katalog von Verboten. Wenn ich ein Christ bin, dann darf ich das nicht machen. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich ein guter Christ. Ja? Das beschreibt das Christentum völlig falsch. Christentum bedeutet Streben nach Heiligkeit. Ja? Also nicht nur sozusagen aus dem Minus auf rauskommen, um dann auf Null zu stehen, jetzt bin ich ein guter Christ. Das ist die Voraussetzung dafür, dass ich dann erst richtig loslege, dass ich dann im Positiven mich zu bewegen beginne. Ja, also ein Beispiel, kein Mensch käme auf die Idee, einen Koch als gut zu bezeichnen, sagt, ein ganz toller Koch, der sollte 4 Hauben bekommen, weil bis jetzt niemand in seinem Restaurant hat schon speiben müssen. Ja. Und es wird einem noch nicht wirklich schlecht, wenn man bei ihm isst. Ja, schön, sehr gut. Ja. Das ist eigentlich die Voraussetzung, wenn ich in ein Restaurant gehe. Aber kann er gut kochen? Das ist die Frage. Ja. Also wir Christen leben manches Mal vielleicht so, dass wir sagen, es wird eh niemandem schlecht. Ja. Es ist eh nicht so schlimm. Das ist noch kein Christentum. Deswegen ist es gut, sich mit den Tugenden zu beschäftigen, weil die Tugenden sind sozusagen die positive Seite. Ja. Also Laster, Sünden zu vermeiden, Tugenden erwerben, Gutes tun. Sünden, was Sünden sind, wissen wir. Laster sind sozusagen schlechte Haltungen auch. Ja? Dass man schon einfach habituell das Schlechte will und tun tut, ganz gewohnheitsmäßig. Ja? Und wir wollen das Gute tun und die Tugenden sind dann das Gegenstück zu den Lastern, dass ich habituell, gewohnheitsmäßig das Gute tue. Ja? Christus sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist schon ein Anspruch, ja? Dass wir nicht, das ist mehr als zu sagen, ich will halt nicht schlecht sein. Sondern mein Maßstab ist nicht ein anderer Mensch, auch nicht das Menschliche oder Humanismus. Mein Maßstab ist der liebe Gott. Schon völlig klar, dass ich mir da also den höchsten Maßstab gewählt habe, den es überhaupt geben kann. Und dass ich auch Gefahr laufen kann, dass mich der Mut verlässt, weil ich sage, ich kann ja nicht so gut sein wie Gott, ich werde es auch nicht schaffen. Also lasse ich es lieber gleich. Christus sagt uns, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist die Spannung christlichen Lebens, in der wir stehen. dass wir etwas anstreben, was zu groß ist für uns. Aber es gibt eine Lösung dafür, ich komme dann später dazu. Aber das sollte man sich einfach bewusst machen, das ist der Anspruch. Ja, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Ich habe schon gesagt, schon in der Antike hat man sich um Tugenden bemüht. Ja. Und die Christen haben dann erlebt, wie sie in einer Gesellschaft, die dahingestellt waren, die nicht christlich war, und die wollten aber auch das Gute tun. Und da ist auch der Gedanke aufgekommen, dass man sagt, ich schaffe es in dieser Gesellschaft nicht. Also muss ich aus der Gesellschaft ausziehen, in die Wüste gehen, mich abschotten. Dann kann ich als Christ leben. Es ist ganz interessant, dass die Kirche sehr eindeutig gesagt hat, dass das nicht der Weg ist. Selbst die Einsiedler waren immer in Beziehung zur Gemeinschaft. Als Christ zu sagen, ich will mit niemandem sonst was zu tun haben, mit keiner schlechten, mich in dieser Welt sozusagen mit nichts beschäftigen, das ist auch ein Widerspruch, ja, weil wir sind in diese Welt hineingesetzt, um in dieser Welt heilig zu sein und auch um diese Welt zu heiligen. Ja. Also auch das sollte uns bewusst sein, wenn wir dann konkret über manches sprechen, dass auch darin eine Spannung bestehen kann. Wichtig allerdings ist immer, dass wir uns natürlich dann nicht in die andere Richtung neigen und sagen, gut, also ich muss in der Welt sein, also passe ich mich möglichst stromlinienförmig auch dieser Welt an. Ja. Wenn das die ersten Christen im Heidentum gemacht hätten, wäre die Kirche untergegangen. Ja, als unbedeutende Hirngespinst von ein paar Juden, die da, ich weiß nicht, was für eine Idee gehabt haben. Ja, die waren immer eine Kontrastgesellschaft, wie man das nennt. Wenn wir das heute tun, wenn wir hier untergehen, ja, wenn wir glauben, wir dürfen als Christen nicht aufmucken und wenn die Gesellschaft in eine andere Richtung geht und nur nicht aufmucken, dann sind wir, dann ist aus. Ja, dann können wir zusperren, unsere schöne Kirche. Ja. Die Christen haben sich immer schon vom Zeitgeist unterschieden. Ja. Wer ein Kind des Zeitgeistes ist, wird morgen schon ein Weise sein, hat einmal jemand gesagt. Also das merkt man oft sehr deutlich. Wenn heute jemand von klassischen christlichen Tugenden spricht, wie von Keuschheit oder Frömmigkeit, also im besten Fall erntet er ein bisschen ein Lächeln, nicht so ein mitleidiges. Ja. Naja, glaubst halt noch daran und so. Das ist natürlich auch psychologisch und überhaupt ganz gegen das Menschliche und das ist ja wissenschaftlich längst überholt und so. Ja. Lassen wir uns da bitte nicht irre machen. Ja. So gern wir alle darauf verzichtet hätten, die ganze Menschheit, aber ich finde, dass die NS-Zeit uns da eigentlich eine gute Schule sein könnte, weil das so eindeutig war, dass plötzlich alle in eine Richtung gehen, die eindeutig böse ist. Ja. Müssen wir heute auch schauen, ob wir da nicht manches wieder entdecken können, was damals passiert ist. So, das war eigentlich nur eine Vorbemerkung. Kommen wir dazu, uns zu überlegen, was Tugenden sind. In der Antike hat man von Tugenden gesprochen, als dem Weg, die Glückseligkeit zu erlangen. Das ist eine ganz interessante Definition eigentlich. Ja. Warum soll ich mich um das Gute bemühen? Ja. Das macht eben Mühe. Warum soll ich mich da anstrengen? Ja. Warum soll ich mich nicht gehen lassen? Das ist eine rein menschliche Erfahrung, dass es zum Glück führt. Jemand, der selbst wenn er keine Konsequenzen dafür zu tragen hätte, sich nicht um das Gute bemüht, wird kein glücklicher Mensch sein. Das traue ich mich zu sagen. Ja. Das hat man in der Antike schon sehr klar erkannt. Also aus reinem Eigennutz wollte man das Gute tun. Ja, sich um das Gute bemühen, aus sich selbst etwas machen. Ja. Klassisch sind da die Kardinalstugenden, die man dann sozusagen systematisiert hat. Kardis ist die Türangel, deswegen heißen die so, es hat mit den späteren Kardinälen nichts zu tun. Das sind die sozusagen die vier Tugenden, wie man das meint, auf die sich alle anderen dann auch zurückführen lassen können, ja, die sozusagen Grundlage für alles andere sind. Diese vier Kardinaltugenden sind Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Also jede Tugend, die ich irgendwo übe, ja, wenn ich die Keuschheit lebe, wird das mit Mäßigung zu tun haben, aber auch mit Klugheit zum Beispiel. Ja. Wenn ich großzügig bin mit schwachen Menschen, hat das mit Gerechtigkeit zu tun auch. Und so weiter. Ja. Also auf diese vier Grundpfeiler oder Türeingänge, wenn man das so bei dem Namen bleiben will, kann man eigentlich alles zurückführen. Es sind Tugenden, die menschlich sind, die im Menschen drin sind, die man erüben kann, erlernen kann. Für das Christentum kommen dann noch die drei, nämlich für jeden Menschen natürlich, aber im Christentum sozusagen in der Theologie, dann vor allem auch Thomas von Aquin hat das sehr behandelt, hat man dann noch sozusagen die drei göttlichen Tugenden genannt. Das sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Warum heißen diese Tugenden göttliche Tugenden? Weil sie nicht einfach von Menschen durch Bemühung erworben werden können, sondern von Gott eingegossen werden, wie man das nennt. Sie werden einem einfach geschenkt. Ja. Glaube kann ich nicht einfach sagen, jetzt bemühe ich mich besonders und jetzt bin ich ein gläubiger Mensch. Das hoffe ich. So, ich kann mich nur für das öffnen, was der liebe Gott mir geben will. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit auf der natürlichen Ebene mit dem Leben an sich, mit dem biologischen Leben. Ja. Ich kann mir das Leben nicht selber machen, auch wenn es die Wissenschaft versucht. Ich kann es nicht selber machen, ich kann nur sagen, annehmen, dass ich ein lebendiges Wesen bin. Ob ich lebendig bleibe, ob ich gesund bleibe, ob ich dieses Leben entfalte, das hat schon sehr viel mit dem zu tun, was ich dann tue, worum ich mich bemühe. Aber es ist etwas, das ich einfach nur mal geschenkt bekommen habe. Bei Glaube, Hoffnung und Liebe im geistlichen Leben, im übernatürlichen Leben ist das genauso. Natürlich kann ich mich dann um mein Glaubensleben bemühen, um die Hoffnung, um die Liebe und so weiter, ganz besonders. Aber dass es überhaupt vorhanden ist, ist mir einfach mal geschenkt worden. Ja. Im menschlichen Leben kann ich aber sagen, so und jetzt lerne ich Geige spielen. Ja. Oder jetzt lerne ich Eislaufen oder sonst etwas. Ja. Das ist dann wirklich etwas, was ich mir selbst erwerben kann, wenn man so will. Ja. Voraussetzung dafür ist natürlich das Geschenkte, aber trotzdem, so kann man das vielleicht ein bisschen im Vergleich sehen mit den Tugenden, die eingegossenen Tugenden, Glaube, Hoffnung und Liebe und die Kardinaltugenden, die menschlichen Tugenden, Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Es gibt natürlich dann viele, viele Tugendkataloge, ja, die Menschen lieben, Aufzählungen. Auch in der Heiligen Schrift finden wir schon einige, die könnte man immer weiter fortführen und so weiter. Aber jeder von uns wird noch viele Tugenden kennen, weil er sie vielleicht auch übt, hoffentlich. Wir werden uns in dieser Katechese-Reihe dann noch in den letzten beiden Abenden mit den sogenannten, mit den Tugenden beschäftigen, die sozusagen die Gegensätze zu den sogenannten Todsünden oder besser gesagt Wurzelsünden sind. Ja. Also Demut, Mildtätigkeit, Keuschheit, Geduld, Wohlwollen, Fleiß. Ja. Sind aber eigentlich auch nur Beispiele für viele, viele andere Tugenden, die man tagtäglich üben kann. Also, was ist eine Tugend? Die Mutter Teresa von Kalkutta hat ja mal den Nobelpreis bekommen und hat bei der Rede, die sie gehalten hat in Oslo, über die Keuschheit gesprochen. Worauf dann in vielen Bibliotheken die Lexika konsultiert worden sind, was denn das sei, worüber diese Frau da geredet hat. Das Begriff war nicht mehr bekannt. Ja. Fragen wir heute mal jemanden, was er unter Keuschheit versteht. Ja. Es teilt sich aus, sich mit Tugenden zu beschäftigen. Ja. Ich habe schon gesagt, eine Tugend ist mehr als nur nicht zu sündigen. Ja. Tugend ist sozusagen das Bewegen ins Positive hinein, nicht nur aus dem Negativen heraus. Tugend ist das Erwerben von Gutem, sodass es mir schlussendlich leichter fällt, das Gute zu tun als das Schlechte. Ja. Umgekehrt denkt man sich ja eher wahrscheinlich, ja, dass man weiß ich was. Da nervt mich schon wieder jemand, natürlich musste ich den jetzt beschimpfen. Ja? Das musste raus. Ja? Oder was weiß ich, ich musste fluchen, weil ich habe mir am Finger geschlagen. Das geht ja gar nicht anders. Ja? Oder da musste ich halt was, dies und jene Sünde begehen. Ja? Da fällt mir das Schlechte besser als das Gute. Es kann auch umgekehrt sein. Was für ein schöner Zustand. Ja? Dass mir das Gute leichter fällt als das Schlechte. Dass ich leichter Gutes tun kann. Dass es weniger Mühe macht, das Gute zu tun, als zu sündigen. Ja. Das ist natürlich etwas Unglaubliches, das ist doch sehr Erstrebenswertes. Ja. Es hat einmal jemand verglichen, ich glaube es war die Teresa von Avila, aufs Gebet bezogen, aber das kann man bei den Tugenden auch verwenden, das Bild, wie jemand einen Garten hat und er begießt, also er schaut, dass der Garten genug Wasser hat und schleppt also das Wasser herbei in Kübeln und so weiter. Mit der Zeit werden dann Kanäle gebaut und so weiter, das wird ja ausführlich beschrieben. Also am Ende muss man dann nur noch eine Schleuse ausmachen und der Garten wird bewässert. Ja. Es ist viel leichter geworden. Ja. Woher kommen diese Kanäle, diese Schleusen, diese Dings? Ja? Das ist das, woran ich arbeiten kann. Ja? Das ist das, was ich mir erwerben kann an Tugenden. Wie also erwerbe ich mir so eine Tugend? Das klingt jetzt sehr prosaisch, aber es beginnt mit einem ganz nüchternen Willensakt. Ich glaube, dass das ein großer Fehler ist oft, wenn wir zu romantisch denken, was unser Glaubensleben betrifft oder unser geistliches Leben, überhaupt unser Leben. Es beginnt damit, dass ich den Entschluss fasse, gut sein zu wollen. Ja? Nicht, weil mir ein Engel erschienen ist oder weil ich ein besonders warmes Gefühl ums Herz habe oder sonst was, sondern weil ich es als richtig erkannt habe und sage, ja, das mache ich jetzt. Ja? Wie würde die Welt ausschauen, wenn jeder Mensch immer das machen würde, was er für das Richtigere erkennt? Nicht, weil er gerade Laune hat dazu oder Lust hat dazu oder es ihm Vorteile bringt, sondern weil es richtig, weil es das Gute ist. Ja? Das ist ein einfacher Willensakt. Ich will gut sein. Ja? Es gibt eine schöne Geschichte vom heiligen Augustinus, der sehr intelligent war, aber leider noch nicht bekehrt von Anfang an. Und der hat ein Leben geführt, das nicht den Geboten entsprochen hat, hat aber schon die Wahrheit erkannt gehabt und der hat dann gebetet, lieber Gott, bitte bekehre mich, aber nicht so bald. Also war nicht bereit, genau diesen Willensakt zu setzen. Das war, nehme ich einmal an, auch noch ein fehlender Erkenntnis, weil er womöglich das Gefühl gehabt hat, dass die Sünde etwas Schöneres ist für ihn als die Tugend. Das Laster, das er gelebt hat, ja, etwas Erstrebenswerteres ist als die Sünde. Also das hat er eigentlich schon prinzipiell begriffen, aber irgendwie noch nicht ganz, weil sonst hätte er sich ja gewünscht, sonst hätte er sich ja darum bemüht. Ja. Es ist ein Willensakt. Wir müssen uns dazu entschließen. Wenn es darum geht, Tugenden zu erwerben, dann ist das eine Erziehung. Also das, was Eltern Kindern mitgeben, ist ein riesiges Geschenk. Wenn Kinder wissen, dass sie Rücksicht nehmen aufeinander, dass sie hilfsbereit sind, dass sie freundlich sind, dass sie höflich sind, ja, und so weiter. Das sind die Erziehungsziele, das wird auch durch die Erziehung ihnen mitgegeben. Deswegen, wie furchtbar, wenn Kinder nicht erzogen werden, ja, wenn man Kindern eigentlich dieses Geschenk nicht macht. Erziehung kann aber auch eine Selbsterziehung sein, dass ich mich selbst darum bemühe. Ja. Es gibt oft sehr beeindruckende Menschen, die so teilweise in furchtbaren sozialen Verhältnissen aufgewachsen sind und dann so unglaublich höflich und zuvorkommend sind und so weiter. Die haben das von zu Hause nicht mitbekommen, aber haben sich das selbst sozusagen dann angeeignet. Die haben sich selbst zu weit erzogen. Toll. Ja. Also das ist besonders beeindruckend, weil ich glaube, dass das sehr schwierig ist. Ja. Aber da sieht man, wie wichtig es ist, dass man Kindern mitgibt. Und worum man sich dann auch selbst weiter sozusagen in der Selbsterziehung bemüht. Und auch, dass man vielleicht bereit ist, es anderen zu schenken, auch unter Erwachsenen. Das gilt in der Kirche als etwas Schönes, wenn man die Correctio Fraterna anbringt. Ja. Also wenn man einem anderen sagt, du, ich glaube, dass das anders besser wäre, dass das anders schöner wäre. Ja. Das ist keine Rücksichtslosigkeit, sondern ist eigentlich etwas, wo man dem anderen etwas schenkt. Man kann das sehr praktisch machen. Ja. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erzählt. Ich finde das etwas ganz Einfaches, das aber, glaube ich, wirklich zielführend ist, dass man beispielsweise in der Früh sich überlegt, heute möchte ich eine Tugend besonders üben. Heute möchte ich Freundlichkeit üben. Ja. Das funktioniert sogar noch schöner, wenn man es im Morgengebet macht und nicht sich selbst das ausdenkt, sondern sagt, lieber Gott, bitte zeig mir, welche Tugend du heute von mir besonders haben willst. Zack, kommt oft sehr deutlich etwas. Ja, ist auch sehr schön, wenn man dann merkt, dass der liebe Gott dabei ist beim eigenen Gebet. Und wenn das dann beispielsweise Freundlichkeit ist, kann man sich schon auf einiges gefasst machen, dass diese Tugend auch herausgefordert wird. Ja? Aber genauso kann man es üben. Also das sind sehr konkrete Schritte. Das sind sehr simple Sachen, aber so lernt man das. So lernt man das Gute. So übt man Tugenden. Ja? Man tut es als Christ auch aus der Motivation, die schon in der Antike bekannt war, nämlich als Weg zur Glückseligkeit. Es ist natürlich am Abend, wenn man sich drauf kommt, dass man mit den zwidersten Personen wirklich freundlich sein konnte, man freut sich doch drüber. Niemand wird sich ärgern und sagt, ach, zu blöd, jetzt habe ich mir das vorgenommen, ich hätte so lieber geschimpft und den beleidigt, jetzt war ich freundlich. Eine vertane Chance, nicht? Man freut sich ja dann selber, außer man ist also sehr verquert. Aber als Christen sehen wir das ja nicht. Aber man freut, also es ist ein Weg zur Glückseligkeit auch schon in diesem Leben, dass unser Leben besser wird dadurch, schöner wird dadurch, wenn wir die Tugenden üben. Aber, und das sollten wir niemals unter den Tisch fallen lassen, wir tun diese Dinge auch zur Ehre Gottes. Ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, dass wir das niemals vergessen. Dass wir Dinge tun, die jetzt vielleicht unmittelbar keinen Nutzen haben für jemanden anderen, die vielleicht ganz im Verborgenen stattfinden, aber wir tun es, weil es das Schöne ist für Gott, weil er es verdient. Weil wir so leben wollen, wie er ist, weil er die Liebe ist und so weiter. Also auch das sollte eine Motivation sein, wenn wir uns dazu entschließen, eine Tugend konkret zu üben. Eine riesige Hilfe ist es, deswegen gibt es die Kirche überhaupt, dass man nicht alleine kämpft um diese Dinge. Dass man das Vorbild anderer Menschen hat. Deswegen ist es wirklich gut, das ist eine Pfarre, sollte dazu eine Hilfe sein, gute Freundschaften zu pflegen. Ja. Gute Freundschaften sind deswegen gut, weil man sich nicht herunterzieht und der eine dem anderen die besten Drogen verschaffen kann oder die schönsten Sünden beibringt, sondern weil man einander zum Guten führt. Weil man vielleicht auch ein Vorbild hat an der Tugend des anderen. Ja. Jetzt kann jemand einwenden, ja, aber gerade in Gemeinschaft zu leben, macht sie oft schwer, weil die anderen Leute sind alle so furchtbar. Ich bin ja schon sehr gut und sehr tugendhaft, aber die anderen, ja. Mir hat einmal jemand was gesagt, was ich einen sehr schönen Gedanken finde. Ich habe mich gerade ausgelassen über irgendjemanden. Und der hat gesagt, naja, das war offenkundig, weil der hat sich, glaube ich, über denselben Fehler des Dritten geärgert. Und er sagt, naja, aber das ist halt so im Tugendleben. Jeder ist verschieden weit bei verschiedenen Tugenden. Man sieht immer nur die, wo der andere schlechter ist. Warum nicht auf das schauen, wo der andere mir schon voraus ist? Ja. Und das war sehr spannend, weil in dem Gespräch völlig klar war, was dieser Mensch, über den man gerade geschimpft hat, für unglaubliche Qualitäten schon hat, wo der seine Tugenden schon übt. Und das eine, wo er es vielleicht noch nicht ganz schafft, das sehe ich. Und das andere nicht. Also wie schön ist es und was für eine Hilfe für mich, wenn ich das Vorbild der anderen wirklich für mich nütze. Wenn ich bemerke, toll, wie dieser Mensch sich selbst nicht wichtig nimmt, wie bescheiden der ist. Toll, wie dieser Mensch, was für einen Seeleifer dieser Mensch hat. Bei jedem, mit dem er redet, kommt schon der liebe Gott vor. So liebevoll und so lustig, wie er sofort die Menschen zu Jesus führen will. Toll, dieser Mensch ist unglaublich fleißig. Ja. Dass man das wirklich in den Vordergrund rückt. Ja. Die eigene Welt wird ja auch gleich viel schöner, wenn man diese Dinge vor allem sieht. Man wird sehr viel entdecken können. Unglaublich viel. Ja. Also das ist ein Grundfehler, wenn man vor allem immer, wie das sehr oft passiert, ich weiß nicht, ob ich da der Einzige bin, dem so geht, dass man vor allem die schlechten Dinge sieht, über die man sich ärgert. Ja. Interessanterweise auch völlig ausblendend, was man selbst für Schwächen hat. Ja. Das zählt dann überhaupt nicht. Das sind lauter Dinge, die einfach das natürliche Leben einem schon bietet. Ja. Aber wiederum, wir sind ja Christen, wir leben ja auch ein übernatürliches Leben. Wenn ich Tugenden wirklich erwerben will, dann wird das erst dann ganz gelingen, wenn ich die Hilfen annehme, die Gott mir bietet. Und das sind vor allem die Sakramente. Ja. Ich werde ein Laster nicht besiegen können, wenn ich nicht bereit bin, es zu beichten. Ja. Immer wieder vielleicht. Vielleicht auch mich demütigen muss, weil es immer wieder kommt. Ja. Immer wieder neu zu beginnen. Ja. Aber eben die sakramentale Versöhnung auch wirklich annehme. Wenn ich in der Stand der Gnade dann bin, ich sage gleich, was man darunter versteht, dann auch zur Kommunion gehen kann. Auch die Kommunion nütze als Stärkung. Ja. es gibt so eine Regel im geistlichen Leben, wenn jemand sagt, naja, ich gehe zur Kommunion, ich habe keine schweren Sünden, wer die lästlichen Sünden nicht meidet, wird bald auch schwere Sünden begehen. Das kommt eigentlich wie im Amen im Gebet. Ja. Also, dass man wirklich auch den Kampf gegen auch kleine Dinge aufnimmt, aber wiederum nicht nur den Kampf gegen das Böse, sondern den Kampf auch um die kleinen Tugenden beginnt vielleicht. Dass ich mir bewusst werde, was passiert, wenn ich die Eucharistie empfange. Ja. Dass Christus in mir ist und er ja alles vollbringen könnte. Er könnte jetzt unglaublich freundlich sein mit diesen Menschen, den er mit einer unglaublichen Liebe liebt. Ja? Christus ist ja in mir, wenn ich die Eucharistie empfange. Na, dann kann er mich ja mitnehmen dabei, dass ich auch jetzt sehr freundlich bin, sehr liebevoll mit diesen Menschen. Das bedeutet es, die Sakramente zu empfangen, eins zu werden mit Christus, seine Barmherzigkeit anzunehmen, seine Hilfe anzunehmen. Ja? Das kann man jetzt auch, wenn man Geduld braucht in einem Leiden, hilft die Krankensalbung oder die Firmung natürlich, um gestärkt zu sein für die Herausforderungen und so weiter. Ja. Ja, die Standesgnaden, die man hat durch das Sakrament der Ehe, durch das Sakrament der Priesterweihe und so weiter. Ich habe gerade den Ausdruck verwendet, den Stand der Gnade, weil ich glaube, alle wissen, was das bedeutet. Das ist etwas sehr Wirkliches, deswegen sollte man das auch einbeziehen in das eigene, also in das eigene Denken und das eigene Bemühen. Die Theologie unterscheidet, dass man im Stand der Gnade sein kann und nicht im Stand der Gnade. Im Stand der Gnade zu sein heißt, nicht getrennt zu sein von Christus. Eine schwere Sünde trennt mich von Christus. Ganz spannend, dass man oft ja, ein bisschen großzügig wird und sagt, naja, das ist ja, offiziell vielleicht eine schwere Sünde, aber für mich jetzt nicht oder so. Ja. Da vergisst man dann, dass das ja objektive Wirklichkeiten auch erzeugt. Dass ich aus dem Stand der Gnade herausfallen kann. Dann geht es dann nur noch darum, um mein Leben zu kämpfen. Im übernatürlichen Sinn. Dass ich wieder zurückfinde in diese Freundschaft mit Christus. Wenn ich sage, ich verzichte darauf, im Stand der Gnade zu sein und jetzt möchte ich die Tugenden erwerben, ist das ein Widerspruch in sich. Also ich mache das an einem konkreten Beispiel fest. Ja. Man sagt oft, gut, also in dem Punkt möchte ich weiter sündigen. Ja. Ich akzeptiere nicht, was Gott hier von mir fordert. Ich lebe vor der Ehe zusammen oder sonst etwas. Aber alles andere möchte ich schon machen. Da werde ich mir die Tugenden erwerben. Das ist ja so, wie wenn man seine Seele teilen würde und sagen, in dem Teil meiner Seele, ein bisschen weiter links, da möchte ich gut sein, ein bisschen weiter rechts lasse ich es aber. So funktioniert das nicht. Es geht nicht. Ich muss mich ganz entschließen. Deswegen ist dieser Begriff der Stand der Gnade so wichtig. Ich muss mich dazu entschließen, ganz so zu leben, wie Christus haben will. Ist schon klar, dass das ein Kampf ist, dass ich scheitern werde immer wieder, dass ich immer wieder neu beginnen muss. Aber wenn ich schon prinzipiell mich teile, kann es nicht funktionieren. Ja? Ich glaube nur, dass viele diesen Fehler machen. Ja? Wenn man die Gnadentheologie sozusagen sich genau anschaut, ist das unmöglich. Funktioniert das so nicht. Ich kann so keine Tugenden erwerben. Aber auch, jetzt habe ich mich entschlossen, ich will im Stand der Gnade leben, geht es natürlich auch darum, erstens einmal die lästlichen Sünden zu meiden und dann die guten Werke zu suchen. Ja. Ich kann natürlich schon durch die Welt gehen und sagen, jetzt, ich möchte mich hier bewähren und schauen wir mal, was da so daherkommt. Das ist eigentlich noch nicht so ganz das, was man mit Tugendstreben meint. Es gehört dann schon dazu, dass ich beginne, auch von mir aus mich auf die Suche zu begeben. Was sind denn die guten Dinge, die ich tun könnte? Könnte ich beispielsweise einsame Leute besuchen? Na, eine Nachbarin hat ihre Familie. Na, vielleicht muss ich suchen gehen. Vielleicht ist das jemand anderer. Vielleicht muss ich mich erst erkundigen, ob es jemanden gibt. Vielleicht muss ich mich mit anderen zusammenschließen. Vielleicht brauche ich eine Gruppe, damit ich überhaupt etwas mache. Ja, bin Teil einer Caritas-Gruppe. Das ist beispielsweise, wenn ich solche Dinge machen will. Also, dass man sich von sich aus bemüht, überhaupt die Gelegenheit zu bekommen, Gutes zu tun. Ja? Das plant, das konkret macht. Ja? Die guten Werke wiederum, die man tut, helfen dann wieder wahnsinnig, beispielsweise wenn Versuchungen einen quälen. Ja? ein gutes Werk, das man, zu dem man sich entschließt, kann eine Versuchung auslöschen. Ja. Plötzlich ist die Tugend, da merkt man, dass die Tugend natürlich ein Weg ist, den man eingeschlagen hat, und dass man sich sozusagen ins Positive bewegt, na, was interessiert mich der Wert minus 2 da hinten, der mich da... Ich bin schon ganz woanders. Ja. Deswegen sind die Tugenden so wichtig auch, damit man überhaupt gar nicht mehr in Versuchen kommen kann, Sünden zu begehen. Ein ganz wesentlicher Punkt, der mir hilft, Tugenden zu erwerben, ist das, was man Abtötung nennt. Also auch etwas, was eigentlich schon sehr in Verruf geraten ist, hat die Christen Abtötung. Wollt ihr euch geißeln oder was wollt ihr jetzt machen? Ja? Immer, dass es euch schlecht geht und habt auch ein bisschen Freude am Leben und so. Ja? Abgesehen davon, überall dort, wo katholische Kulturen entstanden sind, geht es am lustigsten zu, stelle ich nur mal wieder fest. Aber die Abtötung ist etwas wahnsinnig Wichtiges, auf das man nicht verzichten darf. Was bedeutet Abtötung? Abtötung ist für das geistige Leben das, was man im leiblichen Leben vielleicht mit Sport bezeichnen würde oder mit Training. Ja? Dass man in Schwung bleibt, dass man nicht einrostet. Ja? Mir fällt das irgendwie so auf. Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, sicher auch deswegen, weil es uns wirklich sehr gut geht, ja, in der die Wehleidigkeit überhand nimmt, dass es eine wirklich also unvorstellbare Ausmaße annimmt. Ja. Ich meine es nicht nur, dass welche Schmerzen oder was die man hat, gegen die kann man eh jederzeit was machen meistens, aber auch wenn irgendjemand gekränkt wird, dann ist also furchtbar mitgenommen oder wenn nicht genau alles so ist, wie ich mir das vorgestellt habe oder so. Einfach das einmal wegstecken. Ja? Nicht wehleidig sein. Das ist etwas so wahnsinnig Wichtiges fürs Tugendstreben. Ja? Und die Abtötung bedeutet nun, das vielleicht auch von sich aus einmal zu machen. Ja? Außer das ist ein Klassiker. Also der Tag ist für mich gelaufen, wenn das heiße Wasser ausgegangen ist, wenn ich in der Dusche nicht genau mit der Temperatur duschen kann und das ist furchtbar und weiß ich was. Ja? Warum nicht von sich aus einmal kälter duschen? Ja? Einfach um sich dann zu gewöhnen. Ich brauche das nicht. Ja? Warum nicht von sich aus einmal fasten, ist eine klassische Abtötung, weniger essen. Warum nicht von sich aus einmal irgendwas Mühevolles machen? Ja? Vielleicht hat es sogar einen Nutzen für den Nächsten. Aber selbst das Mühevolle selbst, die Abtötung selbst, hat in sich einen Sinn. Ja? Im Sinne des Trainings. Ja? Wie viele Leute gehen ins Fitnessstudio, um irgendwelche Gewichte zu stemmen? Ich weiß nicht, ob das dort irgendwie genützt wird, um Strom zu erzeugen. Ich glaube nicht. Bringt ja nichts. Ja, gesund ist man. Ja. Was bringt das, wenn ich jetzt irgendwie auf was verzichte? Ja, ja, ich tut meiner Seele gut. Ja. Ich mache Fortschritte. Ja. Ich wäre freier dadurch. Ja. Das ist das, was man mit Abtötung nennt. Ja. Und zwar kann man gerade dort ansetzen, wo man die eigenen Laster ortet. Ja. Also wenn ich zum Beispiel drauf komme, dass ich ein verfressener Kerl bin, wird mir das Fasten besonders gut tun. Ja. Wenn ich drauf komme, dass ich von Geiz zerfressen bin, wird es mir helfen, einmal einem Sandler 100 Euro in den Hut zu werfen. Und nicht sofort zu denken, der wird das sicher wieder falsch verwenden und das sind ja nur Mafia und so weiter. Das ist für mich vielleicht eine gute Sache, vielleicht brauche ich das. Ja. Und so weiter gibt es eine ganze Reihe von Dingen, die man sich ausdenken kann, wo man sich sozusagen selbst um etwas rausreißt. Ja. Niemals geht es natürlich gegen die Gesundheit und so weiter, das wissen wir alle. Aber wo man ganz bewusst etwas gegen diese eigene Wehleidigkeit, die eigene Bequemlichkeit und so weiter unternimmt, um frei zu werden, um die Seele zu trainieren. Sehr beeindruckend, wenn man Heiligenleben anschaut, sieht man meistens nur die fertigen Heiligen, die dann verehrt werden. Und dann sieht man eben Menschen, die so unglaublich hingebungsvoll dies oder jenes gemacht haben. Und wenn man dann ihr Leben genau anschaut, ist gar nicht selten, dass genau die Tugenden, die sie am Ende ihres Lebens geübt haben, die Laster am Anfang ihres Lebens waren. Dass sie, weil sie gerade da kämpfen mussten, es dann zu einer besonders schönen Tugend gebracht haben. Ja. Wie schön ist das, wenn das passiert? Ja. Gibt einem vielleicht auch Mut für die eigenen Dinge. Wenn jemand heute heilig gesprochen wird, wird ein Prozess geführt und es werden nicht nur die Tugenden, es wird nicht nur die Wunder verlangt, die die Fürsprache des Heiligen oder des heilig zu Sprechenden geschehen sein sollen, sondern es wird auch das genannt, das ist meistens vorher, dass festgestellt wird, dass er den heroischen Tugendgrad erreicht hat. Der heroische Tugendgrad. Das ist immer sehr lustig, wenn man mit Leuten spricht, die damit zu tun haben. Sagen, ja, den heroischen Tugendgrad haben wir schon, wir brauchen noch ein Wunder. Sagt dann nicht als Anwalt, der beim Heiligsprechungsprozess beteiligt ist, da wird dann oft sehr salopp damit umgegangen. Aber es ist, was bedeutet das, wenn festgestellt wird, dass jemand den heroischen Tugendgrad erreicht hat? Nämlich, dass er nicht nur eh nichts falsch gemacht hat, sondern die Tugenden geübt hat und dass er die Tugenden im heroischen, im heldenmäßigen Ausmaß geübt hat. Also auch dort, wo es für ihn eine besondere Herausforderung war, wo es vielleicht mit großen Schwierigkeiten und Widerständen verbunden war. Ja. Christentum ist eigentlich immer etwas Heroisches. Ja. Ich werde nie Christ sein, so im Vorbeigehen bin ich dann heilig irgendwann. Ja. Das wird ein Kampf sein. Etwas, worum ich mich bemühen muss, mit allen Kräften. Ja. Daran muss ich denken, wenn ich mich um Tugenden bemühe. Die Tugend ist eigentlich, glaube ich, fast nie das Bequemste. Die Erwerbung der Tugend. Wie gesagt, die Tugend selbst ist dann, dass mir das Gute leichter fällt als das Schlechte. Aber sie zu erwerben, kann ein echter Kampf sein. So muss man das auch sehen, wenn man dann mit Dingen konfrontiert wird, die einem auf die Nerven gehen oder die einem, sagen wir es ganz wertfrei, Herausforderungen stellen. Warum das nicht so behandeln wie ein Sportler, der weiß ich wo läuft und plötzlich ist da ein riesen Berg vor ihm, den er hinauflaufen muss, das ist super, trainiert mich besser, mache ich jetzt. Ja. Und warum nicht, wenn man als Christ lebt und plötzlich kommt etwas, ein Mensch, der ihm das Leben schwer macht, dass man verleumdet wird, dass man gedemütigt wird, dass man sich denkt, ja, sehr gut, kann ich Demut lernen. Ja. Soll mir recht sein. Vom heiligen Philipp Neri gibt es die sehr schöne Geschichte, dass er in einer Kirche in Rom, in San Giovanni di Fiorentini, beschäftigt war als Priester und zwei Mesner haben ihn gehasst, also wegen dem Grund. Und sie haben ihn dort gequält, wo es ihm am meisten wehgetan hat, nämlich bei der Feier der Heiligen Messe. Immer wenn er zelebrieren wollte, haben sie ihm also erstens die schäbigsten Gewänder gegeben und so weiter, gut, hat alles genommen. Aber dann, wenn er begonnen hat, haben sie ihn gestört. Ja, haben sie ihm gesagt, komm, hat er begonnen mit der Messe, haben sie gesagt, na doch nicht an den Altar, du musst auf den anderen Altar gehen und so weiter. Und er war so wirklich fertig. Ja. Das kann man sich schon vorstellen, wenn jemand voller Liebe da gerade in der Eucharistie ist und aus Böswilligkeit wird einem das nur madig gemacht, alles und so weiter. Und da ist überliefert, das Kreuz gibt es noch, dass ich dort vor dem Kreuz hingekniet habe in dieser Kirche, gesagt, bitte Jesus, bitte, bitte schenk mir Geduld. Ja. Eher ein sehr schönes Gebet, finde ich schon. Ja. Nicht, dass die endlich weg sind oder sowas. Bitte schenkt, dass er um die eigene Tugend gebetet hat. Ja. Mir wären vielleicht ganz andere Gebete eingefallen. Aber gut, er war eben ein Heiliger und hat eine Antwort von Jesus bekommen. Was hat ihm Jesus geantwortet? Lieber Philipp, auf diese Weise sollst du es lernen. Also diese Mesner, obwohl sie gesündigt haben, waren für den Menschen der Weg zur Tugend. Das scheint er gut gemacht zu haben. Geendet hat die Geschichte, dass die beiden sich dann irgendwann vor ihm niedergekniet haben und um Verzeihung gebeten haben. Ja. Weil sie so beeindruckt waren von seiner Geduld, von seiner Liebenswürdigkeit, dass er ihnen nie was Böses drauf gesagt hat oder sonst was. Ja. Sie haben dann schon gemerkt, dass sie bösartig sind. Aber ich finde das eine so schöne Geschichte, weil sie wirklich erklärt, dass die Dinge, die in sich oft böse sind, man deswegen sehr schnell sagen kann, das kann ja der liebe Gott nicht wollen, ja. Der liebe Gott will nie die Sünde, dass es für einen selbst vielleicht gerade der Weg zur Tugend sein kann. Der Weg, der einem zum Guten führt, wenn man bereit ist, es anzunehmen. Ganz so absurd ist der Gedanke ja nicht, weil Christus ja genau das am Kreuz gemacht hat. Das Kreuz ist etwas Furchtbares, Brutales, Sündhaftes, Ungerechtes, alles das. Christus hat daraus das Instrument des Heils gemacht. So in kleinen Dosen können wir das nachmachen, wenn wir die Widrigkeiten des Lebens verwenden, um Tugenden zu erwerben. Zweite Geschichte vom heiligen Philipp Neri, die auch sehr viel erklärt, finde ich, ist, dass er hatte sehr viele geistliche Kinder gehabt, die er sozusagen beraten hat, auch in ihrem geistlichen Leben. Und damals hat ihn dann einmal einer gefragt, ob er von ihm die Erlaubnis bekommen kann, ein Bußhemd zu tragen. Das war damals gar nicht so unüblich, also ein raues Hemd, das hat man unter der schönen Kleidung getragen und das hat dann geschabt und hat dann abgetötet. Und man war dann sehr heilig dadurch. Und der heilige Philipp hat gesagt, ja, gut, kannst du machen, aber nur unter meiner Bedingung. Er sagte, also bitte, welche? du musst es über deine Kleidung tragen. Und da hatte der junge Edelmann das Bußhemd, damals hat jeder sofort erkannt, was das ist, heute wird man es wahrscheinlich nicht erkennen, ein Leben lang über der normalen Kleidung sein Bußhemd getragen. Hat sich natürlich den Spott aller Menschen ausgesetzt. Es war viel mehr Abtötung, als wenn er da vielleicht voller Stolz sich gedacht hätte, was bin ich für ein heiliger Mensch, wenn ich ein Bußhemd trage. Ja? Also, das, worum es immer geht, ist die Haltung, in der man es tut. Ja? Es kann sogar sein, dass etwas, das sehr tugendhaft ausschaut, schlecht ist, weil die Haltung falsch ist. Christus selbst warnt uns ja davor, dass wenn wir beten, nur um von den anderen gesehen zu werden, beispielsweise. Ja? Dass wir nur aus Eitelkeit beten, zum Beispiel. Das Beten selbst ist immer was Gutes, denkt man sich. Aber ich werde keine Tugend dadurch erwerben, ich werde nicht frömer werden dadurch, zum Beispiel, weil meine Haltung falsch ist. Ja? Deswegen ist die Haltung, aus der man etwas tut, und dafür ist, finde ich, diese Geschichte mit diesem Bußhemd so ein griffiges Beispiel, ist das Ausschlaggebende. Das wird mir helfen, ob es wirklich eine Tugend wird oder etwas anderes. Ja? Schließlich kann man noch eingehen auf etwas, was in der Kirche entdeckt worden ist, oder geht natürlich auf Christus zurück, von ihm haben wir es gelernt, nämlich das, was man die evangelischen Räte nennt. Das ist eine Frage der Berufung. Aber natürlich ist es ein besonderer Weg, wenn ich Armut, Gehorsam und Keuschheit lebe, vielleicht sogar ein Gelübde mache, ja, ein Kloster eintrete und so weiter. Ist ganz interessant, dass viele meinen, das ist etwas, was ja eine besondere Herausforderung ist. Ja, jemand, der ins Kloster geht, also der ist halt ganz besonders gut. Der schafft es, der ist also besonders heilig schon und dort wird er noch heiliger. In Wirklichkeit, ganz nüchtern gesagt, ist dieses Leben ja nichts anderes als ein gewisser Luxus, den man sich leistet. Indem man sagt, ich habe es erkannt, das ist natürlich schön, wenn man das schon so weit ist, ich lebe für den Himmel, das gilt aber für jeden von uns, und deswegen begebe ich mich jetzt schon dorthin. Ja. Und ein Mönch beispielsweise in einem Kloster, der hat viele Sorgen, die jemand in der Welt hat, nicht mehr. Da muss ich nicht kümmern, ob sein Auto kaputt ist oder ob das Essen am Tisch steht oder ob er eh genug verdient oder so. Der lebt ein relativ sorgenfreies Leben. Ja. Ein Leben, in dem er mitgeschwemmt wird mit einem Gebetsleben der anderen und so weiter. Aber er hat sozusagen gewählt, um Fortschritte zu machen. Ja. Also die evangelischen Tugenden sind natürlich auch nicht für Schwächlinge, wir sagen, das bleibt ein Leben lang eine Voraussetzung, eine Herausforderung, aber es ist eine riesige Hilfe. Und natürlich ist es auch erlaubt für Menschen, die in der Welt leben, wie das so schön heißt, sich manches davon abzuschauen. Also es gibt ja viele Seminare für Spitzenmanager, was die Regel des Heiligen Benedikt Spitzenmanagern zu sagen hat oder sonst etwas, ist in Wirklichkeit nichts anderes, als dass man diese Dinge, die es im Kloster gibt, auch im Leben in der Welt sich einbauen kann, dass, wie man sein Gebetsleben plant, wie Gewichtungen sind, wie man mit Konflikten umgeht und so weiter, wie man Arbeit plant und so weiter. Also da kann man von, oder wie man auch auf die Vorsehung vertrauen kann, ja, da kann man von Ordensleuten oder Leuten, die nach den evangelischen Räten leben, sehr viel lernen. Ja, also insofern nützen auch die, wenn man so will, ganz kann man es eh nicht sagen, die Welt verlassen haben, wieder der ganzen Welt, also auch den Christen in der Welt sind. Merkt man auch den Klöstern, dass sie nicht nur für sich leben, sondern ausstrahlen dann auf ihre Umgebung. Also worum geht es jetzt? Erstens, wenn man Tugenden leben will, beginnt es damit, dass man einen festen Entschluss fassen muss. Ja? Ein Willensakt. Ja? Nicht warten auf die Erscheinung des Engels, sondern sich selbst dazu entschließen. Ich möchte das machen. Wahrscheinlich reicht es nicht einmal, wenn man sagt, ich will das Schlechte unterlassen, das Gute tun, wie es die großen Heiligen ja gemacht haben. Ich will auch das Gute lassen, um das Bessere zu tun. Ich will wirklich mich um das Beste in meinem Leben bemühen. Das ist der erste Schritt, diesen Entschluss zu fassen. Das zweite, es konkret werden lassen. Ja, der schönste Entschluss hilft gar nichts, wenn es dann nur die Theorie bleibt. Also wirklich dann auch es vielleicht in kleine Portionen übersetzen, in Tagesvorsätze fassen, in Etappenziele. Ja. Kann man sich besonders um die Tugend bemühen, bis man sozusagen vielleicht einmal Fortschritte gemacht hat, nach 20 Jahren, dann kommt die nächste dran und so, ja. Also, dass man es konkret werden lässt. Und drittens, dass man die Hilfen nützt, die es gibt. Die natürlichen Hilfen, ja, genauso wie die übernatürlichen. Das, was die Gemeinschaft mir bietet, was meine Vernunft mir zeigt, was ich selbst tun kann an Planung und so weiter, genauso wie die übernatürlichen Hilfen, die Sakramente, das Gebet, ja, die Dinge, die der liebe Gott mir zeigt, auch durch mein Gewissen, durch den Heiligen Geist und so weiter, also dass ich diese Hilfen nicht ungenützt lasse. Wenn wir das alle tun, werden wir alle heilig.